Da ist so spannend, dass es eben viele auch bereits im Alltag unbewusst machen. Wie viele Klientinnen habe ich, die sagen, ah, meine Tasse Tee oder meine Tasse Kaffee am Morgen ist mir heilig. Und dann merkst du ja schon, ah, okay, da bin ich mal für mich, da atme ich tief ein, da bereite ich mich auf den Alltag vor.
Ich habe neulich so einen Microsoft-Bericht gelesen, total krass. Wir werden durchschnittlich irgendwie alle 2 Minuten unterbrochen. Das ist bestimmt nicht gut für die Achtsamkeit. Also ist ja total,
das ist noch untertrieben.
Total fragmentierte Aufmerksamkeit. Und gegen diese fragmentierte Aufmerksamkeit im Alltag bewusst anzuwirken, ist, glaube ich, wichtig.
Aber wichtig ist einmal im Sinne der Achtsamkeit, Mindfulness, sich das zu vergegenwärtigen. Was treibt uns überhaupt bewusst an? Und das denken wir häufig, dass uns so viel bewusst ist. Aber das ist natürlich nicht so.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Clausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalie Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Clausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Clausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Alle 3 Wochen erwartet dich ein neues Schwerpunktthema, das dir Orientierung gibt und neue Denk- und Handlungsräume eröffnet. Hier im Podcast und auf Social Media. Werde Teil unserer Community, abonniere den Podcast und folge uns auf LinkedIn und Instagram. So verpasst du nichts mehr. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Legen wir los. Wir holen euch mal ab und rein hier in unser Podcast-Studio. Ich spule mal 5 Minuten zurück. Wir sind hier eilig, beziehungsweise ich kam hier noch etwas verspätet hier reingerannt in unser Podcast-Studio. Und dann haben wir erstmal mit einer kleinen Achtsamkeitsübung gestartet und uns einmal so nach innen kalibriert. Und mir hilft es immer total, ein bisschen mich auf meinen Atem zu konzentrieren und mal so richtig bewusst tief zu atmen. Und deshalb war das ein richtig guter Einstieg in unsere Folge heute. Es soll nämlich heute einmal um Achtsamkeit gehen. Liebe Ranghild, du darfst noch mal was von dir teilen. Was hilft dir denn besonders, um Achtsamkeit zu praktizieren? Oder wie praktizierst du es?
Zu wenig auf jeden Fall, ist mir bei der Vorbereitung der Folge nochmal aufgefallen. Also wenn man, und ich steige ja gerne mit einer kleinen Definition ein, wenn man da nochmal überlegt, dass Achtsamkeit eigentlich bedeutet, dass man bewusst in der Lage ist, die Aufmerksamkeit auf das gegenwärtige Erleben zu richten, dann ist mir bei der Vorbereitung doch aufgefallen, dass ich diese Art von innerer Beobachtungsfähigkeit gar nicht immer so parat habe, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass in dem hektischen Alltag, den ich so habe, ich ganz schön viel im Funktionsmodus bin und dann vielleicht manchmal gar nicht diese Fähigkeit habe, mir selbst zu vergegenwärtigen, was eigentlich in dem Moment passiert. Wer uns schon länger zuhört, weiß ja auch, dass ich einen Beeil-Dich-Antreiber habe. Und der führt natürlich irgendwie auch dazu, dass ich häufig aus dem gegenwärtigen Moment, zumindest mental, schon ein bisschen fliehe, indem ich schon in der Zukunft bin. Was ich aber regelmäßig mache und in der letzten Zeit habe etwas schleifen lassen, ist so ein bisschen zu meditieren. Also ich persönlich bin ein großer Tara Brach-Fan und mag ihren Podcast und da gibt's auch immer eine tolle...
Noch nie gehört.
Die wirklich richtig schön. Die hat ganz tolle Meditationen. Für mich eine der besten Meditationslehrerinnen. Und das ist für mich eine gute Form, so angeleitet in dieses Stadium zu kommen. Und was ich mir bei der Vorbereitung für den Podcast aber wirklich vorgenommen habe, ihr könnt mich alle accountable halten, ist, dass ich das in Zukunft noch ein bisschen mehr auch in meinen Alltag integriere. Und was mir dabei hilft, ist auf jeden Fall Kontakt zur Natur, Phasen ohne äußere Reize und das mache ich auch immer, journalen, also wirklich mal auch schriftlich sich zu vergegenwärtigen, was im Köpfchen eigentlich so los ist.
Das machst du jeden Tag?
Nee, leider nicht jeden Tag. Im Moment arbeite ich viel, aber das habe ich mal eine Weile jeden Tag gemacht. Ich mache es auf jeden Fall mehr als einmal die Woche.
Und ich habe Ranghild zu der Zeit schon erlebt und man muss sagen, das war tat ihr auf jeden Fall, würde ich sagen, von außen sehr, sehr gut.
Also Journaling, warum ist das so eine gute Achtsamkeitspraxis, Sachen aufzuschreiben? Also,
was ich in der Vorbereitung gemerkt habe und das finde ich auch beruhigend für alle, die uns so zuhören, ist, dass jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg da finden kann. Das finde ich immer ganz schön, weil bei Ranghild ist es, glaube ich, wirklich Journaling. Das ist irgendwie, da kommt sie, glaube ich, in diesen Fluss und die Gedanken fließen einfach. Und für andere ist es eben eine ruhige Atemübung am Morgen. Jemand anderes braucht vielleicht eine ruhige Meditationsmusik dafür und dafür auch das passende Kissen vielleicht, um in die richtige Sitzposition zu kommen. Es gibt auch welche, wo man dann ganz schön einfach sich hinlegen kann und dann einfach den Körper durchgehen kann. Theoretisch kann man es immer im Hier und Jetzt sogar probieren, selber, wenn man, habe ich jetzt nochmal gelesen, der John Kabat-Zinn, der sagt zum Beispiel, selbst wenn ich morgens beim Frühstück für meine Kinder einen Apfel schäle, könnte ich das im Moment tun, anstatt währenddessen schon an den Schulbus zu denken oder an das Brot oder den Zahnarzt oder ähnliches.
Genau, ich glaube, dass es ja so zwei Elemente gibt. Ne? Einmal ist es so diese Fähigkeit der Selbstregulation überhaupt, also dich in diesen Zustand bringen zu können. Und das andere ist dann, welche Haltung du gegenüber deiner eigenen Erfahrung einnimmst. Ne? Weil ich glaube, Komponenten der Achtsamkeit sind auf jeden Fall darauf ausgerichtet, dass du tatsächlich in der Gegenwart bist. Warum wir diese Folge ja auch machen ist, weil ich gerade im Führungskräftecoaching immer wieder feststelle, dass die Leute das Wort Achtsamkeit irgendwie nicht mehr hören können. Ne? Das hat sich so ein bisschen ausgetreten irgendwie. Und wir wollen das aus dieser schlechten Ecke rausholen, weil es tatsächlich eigentlich eine wirklich tolle Bahnung der Aufmerksamkeit ist, die strategisch wahnsinnig viele Vorteile mit sich bringt. Und deshalb sind so Kernelemente, wenn man jetzt überlegt, dass es eigentlich eine Vergegenwärtigung ist. Ich finde, das Wort hört sich dann irgendwie schon leichtgängiger an, wenn das andere so aus der esoterischen Ecke kommt. Dann sind so Elemente eben einmal diese Gegenwärtigkeit, also wirklich das wahrzunehmen, was gerade ist. Also die Sinne einzusetzen, um einen Fokus der Aufmerksamkeit
herzustellen. Also dieses, ich schäle jetzt gerade einen
Genau,
Apfel.
Und dann wirklich mal mit den Sinnen auch zu erfahren, wie fühlt sich das in den Händen an, entweder mit dem Schäler oder mit einem Messer, wie riecht es eigentlich, was höre ich in der Zeit um mich herum. Auch körperlich in dem Moment wirklich präsent am Tresen zu stehen. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung für diese heutige Folge ein paar Mal gemacht, so mir wirklich zu überlegen, okay, wie bin ich eigentlich gerade hier? Und das macht schon einen riesen Unterschied, weil es auch die Energie bündelt. Also wenn du jetzt zuhörst und vielleicht im Auto sitzt oder spazieren gehst oder irgendwas im Haushalt machst oder so, dann vielleicht einmal kurz jetzt innehalten, dich hinstellen und wirklich mal überlegen, wie bin ich im Innen gerade aufgestellt? Also wenn ich meine Wahrnehmung jetzt mal nach innen lenke und mir vergegenwärtige, was mit mir in diesem Moment eigentlich los ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass deine Handflächen so ein bisschen warm werden oder dass du so ein Kribbeln merkst, weil das wahnsinnig kraftvoll ist, die Energie, die man sonst so über den Raum verteilt, wirklich mal in sich zu bündeln. Was, glaube ich, auch wichtig ist für diese Art der Vergegenwärtigung ist, dass du nicht bewertest. Also dass du dir selbst in Nähe zu dir mal einen Raum schenkst, der liebevoll ist. Also wo es nicht um gut oder schlecht oder dies oder das geht, sondern einfach nur registrieren, ohne einzusortieren. Einfach nur mal sein.
Haben wir uns das abtrainiert? Weil ich habe das Gefühl, wenn man so Kinder beobachtet, die sind total achtsam, was ja darauf hindeuten würde, dass wir vielleicht doch eigentlich achtsame Wesen sind. Also wenn die, da ist es ja oft eher so, ne, dass die so im Moment sind, dass man die dann irgendwie antreiben muss, wieder irgendwo hinzugehen oder irgendwas sich anzuziehen oder so. Also ist das so, das habe ich jetzt in den letzten Tagen beobachtet, ist das so, dass wir das uns quasi selber abtrainieren, um dann in Achtsamkeitskursen uns das mühsam wieder anzutrainieren? Oder ist das eine falsche Beobachtung?
Also ich glaube, das ist eine gute Beobachtung, weil also es ist in uns drin und das gab es schon immer. Also ich glaube, das wurde ja durch, eigentlich hat es mal ein Buddhist ja mitentwickelt, also Thich Nhat Hanh, ne, der dann über Atemübungen und damals ja auch noch viel mehr so Gebete und Stille und Naturerlebnisse das eben herbeigeführt hat. Also es war schon immer dieses Thema, wie sind wir eigentlich, bleiben wir im Hier und Jetzt und sind nicht in der Schnelligkeit irgendwie, werden Opfer quasi so des Alltags. Und das, würde ich sagen, ist klar immer schneller geworden. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich auch nochmal zu den, wann das jetzt so richtig in die Praxis überführt wurde und auch, dass es irgendwie qualitativ bestätigt wurde in der Forschung. Das war eher so in den 70er, 80ern. Da würde man wahrscheinlich auch sagen, da war es eigentlich noch ein bisschen sogar ruhiger als heute. Jetzt ist es ja noch schneller geworden und insofern ist ein Geschenk, dass es in die Gegenwart über dieses Thema Achtsamkeit und diese ganze Wellness und auch so ein bisschen, wie würde man sagen, Body Improvement und überhaupt Improvement eben da reingezogen wurde. Aber es ist total wichtig, dass wir uns einfach in Ruhe dran erinnern, dass wir eben immer wieder so einen Raum dafür schaffen, dass wir wirklich darauf achten, im Hier und Jetzt einmal innezuhalten und zu schauen, wie fühlt sich das eigentlich an und das eben wirklich zu erleben und nicht zu bewerten, wie Rangit gerade gesagt hat. Und das können Kinder sicher in jungen Jahren super gut.
Aber das finde ich spannend, weil ich würde da gar nicht, wäre vielleicht interessant, das nochmal zu researchen, würde da gar nicht unbedingt zustimmen, weil ich glaube, dass Kinder ja ganz viel im unbewussten Flow sind. Mhm. Also die sind im Moment auf jeden Fall und voll assoziiert, aber ich glaube, also voll im eigenen subjektiven Erleben. Und ich glaube, dass eigentlich Achtsamkeit, zumindest verstehe ich das so, nochmal eine gewisse Distanz zu deinem subjektiven Erleben herstellt. Ah, also, dass okay. du quasi metakognitiv in der Lage bist, dich dabei zu beobachten, was gerade ist und durch diese Unterscheidung nochmal viel mehr ins Spüren zu kommen. Ich glaube, das ist eine wichtige Komponente bei Achtsamkeit qua Definition auch eine gewisse Form von Akzeptanz ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie alles einfach so gut findet, was ist, sondern ich glaube, bei Akzeptanz geht es einfach um das Anerkennen dessen, was ist. Und ich glaube, dass das eine gewisse Bewusstheit voraussetzt. Und
in diese Abgrenzung zum Flow erleben.
Ja. Genau, also in Abgrenzung zum Eintauchen, zum eben nicht mehr diese Diskrepanz zu dir selbst, diese Distanz einnehmen zu können, um gewahr zu sein, also um bewusst gewahr zu sein. Ich glaube, dass Kinder ja noch gar nicht in dem Zustand sind, in dem sie von außen beobachten, bewerten, sehen können. Von daher würde ich da nicht so zustimmen. Ich glaube aber, dass das, was die Achtsamkeitsübung für uns bewirken soll, nämlich eben mehr in den Flow auch kommen zu können und eben wertfreier zu sein, dass das sicher eine Eigenschaft ist, die Kindern noch vorbehalten ist. Ich glaube aber, dass bei Achtsamkeit es ja auch vor allen Dingen darum geht, dass du deinen Handlungsspielraum so ein bisschen erweiterst, ne? Weil in dem Moment, wo du eine beobachtende Position einnimmst und ein wirklich bewusstes Wahrnehmen, und bewusstes Wahrnehmen bedeutet für mich, ich merke, dass ich wahrnehme, dann hast du ja im Grunde genommen ein bisschen mehr Freiheit, weil du mehr Wahl hast, wie du als nächstes reagierst. Und ich glaube, das ist ein Zustand, in dem Kinder jetzt im freien Spiel nicht so sind. Und
glücklicherweise ja auch gar nicht sein müssen. Das ist ja auch das Schöne. Das kann man für euch danach, wenn die mal eine schlechte Erfahrung machen oder so, ja gut bewusst eben danach besprechen. Aber das ist vollkommen richtig. Also es führt dazu, dass man so verlockend Ja sagt, wie mir das auch gerade passiert ist. Aber zum Thema Selbstführung würde eben dieses Thema, dass man dann eben sagt, hey, ich gehe wirklich, ich schaue mal einmal, warum... Also es kann ja sein, warum war ich gerade so in Eile? Warum fühle ich mich so schlecht dabei, wenn ich in Eile bin? Kann ja auch sein. Und dann einfach das nicht zu bewerten, sondern einfach im Kleinen wirklich zu sagen, okay, du hast dich gehetzt, gefühlt und es ist aber auch nichts passiert dabei.
Fühlst du dich manchmal in alten Mustern gefangen und wünschst dir mehr Klarheit und Erfüllung? Unser Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice gibt dir den Raum, genau das zu erkennen. In 8 Wochen tauchst du tief in deine Persönlichkeit ein und stößt echte Veränderungen an. Start es am 16. September. Komm mit auf die Reise zu dir selbst. Infos findest du über den Link in den Shownotes und auf unserer Website. Hange, du hast ja gerade gesagt, das Wort ist schon fast so ein bisschen ausgelutscht und keiner kann es mehr so richtig hören. Mhm. Heißt ja aber auch, dass scheinbar das Thema echt groß war oder auch immer noch ist, dass wir das überall hören. Woran liegt das? Also ich habe das jetzt von vor 10 Jahren noch nicht so in Erinnerung, dass das da so ein großes Wort war. Was hat sich in unserer Welt so verändert, dass das so ein dickes Ding geworden ist?
Also ich glaube, wir haben uns schon ganz schön doll von uns selbst entfernt und sind ganz schön stark in so einem außenorientierten Automatismus gelandet und gerade im Sinne der Lebensqualität, im Sinne der Grenzsetzung, im Sinne der Unterscheidungsfähigkeit, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Reize lasse ich rein, von welchen lasse ich mich unbewusst steuern und auf welche übe ich auch wirklich Einfluss, ist es, glaube ich, wichtiger geworden, um quasi nicht davongetragen zu werden von den ganzen Reizen, Impulsen, von der Ablenkung, von der ganzen Konsumorientierung. Also ich glaube, dass das Sein ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten ist, je mehr wir uns mit dem Haben und Machen beschäftigen. Und ich glaube, dass das Achtsam sein eine Form, wie Johann auch gerade schon gesagt hat, der Selbstführung ist, also eigentlich eine ganz strategische Kompetenz, die uns ermöglicht, nicht in den ganzen Versuchungen des Alltags ja davongetragen zu werden sozusagen. Ich habe vor, ich glaube, das ist echt schon 10 Jahre her oder so, das fand ich nämlich total spannend. Ich war vorher auch immer so ein bisschen, ja, wir gehen mal ganz tief in uns rein, setzen uns auf ein Nadelkissen und trinken Mate-Tee, saß so ein bisschen auf so einem hohen Ross und fand das irgendwie so ein bisschen blöd. Und dann habe ich ein Buch gelesen, ich weiß jetzt den Autor leider nicht mehr, also nicht mit Namen, der war Ingenieur bei Google und hat dann für Google dieses Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Search Inside. Wir können es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, neben Tara Brach. Und da ging es darum, dass der so eine Mindfulness-Praxis für Google etabliert hat als Ingenieur. Und das hat mich als kleines naturwissenschaftliches Kind dann natürlich wieder voll abgeholt. Und seitdem finde ich das Prinzip einfach total cool. Und ich merke auch, dass in meiner Arbeit mit Executives das eine Wahnsinnsrolle spielt, weil eben sonst kaum Distanz zwischen dem Reiz aus dem Außen und der inneren Reaktionsfähigkeit besteht. Und das ist eigentlich immer etwas, was Leute so ein bisschen von sich wegträgt.
Also ist das hier, wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zu unserem Berufsalltag, unseren Beratungen, dem Berufsleben da draußen, wieso ist das wichtig, dass die Executives und alle anderen, die hierher kommen, jetzt Achtsamkeit
haben? Genau, da würde ich wahrscheinlich schon ganz vorne anfangen. Das ist eigentlich gelebte Praxis, weil schon mit dem Ankommen ist eigentlich, wird ein wertfreier Raum geschaffen.
Bei uns meinst du jetzt?
Ja, also genau, bei uns in der Beratung, im Coaching, in eigentlich jedem Setting, selbst in Online-Kursen wird dieses geschützte Gefühl erzeugt, was auch natürlich datenschutztechnisch und eben einfach wirklich wertfrei ist. Und dann können da überhaupt mal erste Reaktionen auch auftauchen, die dann vielleicht ganz anders gefühlt werden dürfen. Das wäre ja dieses Emotionen zu regulieren, also erstmal vergegenwärtigen, dann das Gefühl zu regulieren und dann eben auch zu gucken, wie geht man denn da eigentlich mit in Zukunft um? Auch viel souveräner eventuell um.
Ich glaube, dass das eine absolute Renaissance erleben wird jetzt, weil ich glaube, dass wir, und dazu haben wir ja auch schon spannende Folgen gemacht im Zeitalter von KI und Fast Work, solche Sklaven unserer peitschenden Leistungsgesellschaft geworden sind, dass wir auf jeden Fall ein inneres Gegengewicht herstellen müssen. Und außerdem, und darüber gibt es ja Untersuchungen, die auch immer wieder kritisiert werden, nichtsdestotrotz gibt es eben auch messbare Effekte von Gehirnwellen und auch von Gehirnarealen, dass eben die Veränderung im Gehirn durch eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis auf jeden Fall dazu führt, dass die Fähigkeit, sich zu fokussieren, besser wird, dass es eine bessere Emotionsregulation gibt, dass man ja einfach auch ehrlich gesagt besser leisten kann, weil es weniger mentale und kognitive Verzettelung gibt und dass auch die achtsamen Führungskräfte sich ethischer verhalten können und mehr nachweislich auch beim Gegenüber fühlbar Beziehungskompetenz entwickeln. Und von daher glaube ich, ist es gerade in der Zeit von KI total wichtig, mal zu sagen, okay, was macht die Technik und der ganze Fortschritt denn eigentlich mit unserem Gehirn und wie können wir dafür sorgen, dass wir auch neuronal gesund bleiben. Und da, glaube ich, ist Achtsamkeit das Mittel.
Ich könnte mir vorstellen, was Johann gerade schon angeschnitten hat, dass es ganz spannend ist, für unsere Zuhörenden mal zu verstehen, wie wir hier eigentlich Achtsamkeit in unseren Beratungsalltag integrieren. Mhm. Beschreib doch mal, was passiert hier? Was ist hier anders vielleicht als im Alltag, wenn hier jemand zur Beratung kommt?
Ja, das klingt vielleicht so ein bisschen einfach, aber es ist alleine, wenn man, glaube ich, reinkommt, sagen wir mal, man macht wirklich dieses Vor-Ort-Setting, was ja auch super schön ist, aber auch online geht das, dass man dann überhaupt die Zeit sich nimmt, den Tag nimmt und überhaupt hier eintritt, sage ich mal, und dann sich vielleicht auch wirklich wohlfühlt, weil man sich im Grunde um erstmal nichts kümmern muss. Ne? Also das kann von Kleinigkeiten anfangen, wie ob man einen Tee oder einen Kaffee oder Ähnliches trinken möchte. Und da kann man jetzt sagen, oh, das ist doch irgendwie langweilig und eine Dienstleistung. Aber ich würde sagen, nee, es wird sich mal für einen quasi auch ein wenig versorgt, man wird sich gekümmert. Und dann wird einem erstmal eben ein Raum gegeben, wo einem zugehört wird. Und zwar wirklich sehr offen, sehr neugierig, sehr fragend, sehr, aber ohne ein Ziel im Sinne von, ich erwarte nichts von dir, dass du direkt im Alltag was machst, sondern man hat natürlich ein gutes Ziel im Sinne von, man möchte nachher gute Handlungsempfehlungen geben und man möchte, dass es dem Menschen, der Führungskraft oder der Person eben deutlich besser geht im Alltag und in ihrem Job und überall. Aber es ist erstmal in dem Teil, wo man guckt, wie geht's eigentlich überhaupt, was sind das für Dynamiken, was fühlt man, welche Emotionen kommen auf, was gibt's für Probleme. Die hört man sich eben erstmal an und ich würde sagen, das ist ja Achtsamkeit eigentlich pur beziehungsweise Mindfulness und von da aus kann man natürlich super schauen, wie gehe ich damit jetzt passend um.
Ich glaube, dass es auch schon da anfängt, wie wir unsere Räume gestalten. Also bei uns gibt es überhaupt keine Ablenkung in den Räumen. Also wir haben sehr bewusst das so gemacht, dass Menschen sich selbst begegnen können und eben nicht visuell oder auditiv oder olfaktorisch in irgendeiner Form gestört werden.
Ranghild möchte sagen, die Räume sind sehr kahl.
Sie sind warm trotzdem.
Warm, in beige Tönen, aber es ist
Skimmingstone.
Genau. Und die Handys bleiben auch in der Tasche, ne?
Ganz genau. Also wir grenzen Ablenkungen ein. Das heißt, und das ist ja auch irgendwie wichtig, wenn man jetzt selbst überlegen will, wie kann ich denn achtsamer werden, ne? Dann gibt es ja unterschiedliche Ebenen, auf denen man das ansiedeln kann. Und das eine ist eben die individuelle Ebene. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal einen Raum schaffen und ein Zeitfenster öffnen, in dem ich ablenkungsarm die Möglichkeit habe, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Es gibt total spannende Untersuchungen darüber, dass die Fähigkeit, achtsam zu sein, damit sinkt, dass man ständig das Handy bei sich hat, weil das Gehirn immer alarmiert ist. Also es ist immer darauf ausgerichtet, dass es vielleicht gleich klingeln könnte und dass man irgendwie sehen muss, ob es eine Push-Nachricht gibt.
Das heißt,
oder so.
Um achtsam zu sein, muss das Handy in einen anderen Raum, oder?
Also ich glaube, Achtsamkeit ist ja auch eine Fähigkeit der Unterscheidung. Das heißt, ich bin immer großer Fan davon, Absichten für Zeiten zu erklären. Und so mache ich das auch mit meinen KlientInnen, dass es eben bestimmte Zeiten gibt, in denen kein Input von außen kommt. Ja, also in denen man überhaupt mal die Möglichkeit hat, sich selbst zu begegnen, weil der Fokus nicht ständig von einem weggenommen wird. Und so ist das eben hier in unseren Räumen. Und dann sind ja, habe ich ja gerade über die Kernelemente von Achtsamkeit gesprochen und da ist eine Haltung ja auch ein wichtiges Element. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch versprachlicht einleiten in unseren Coachings und Beratungen. Dass also, bevor wir inhaltlich in so ein Interview einsteigen, wir auch ein Setting schaffen, in dem wir den Menschen dahin leiten, nach innen zu kommen. Je nachdem, wie nervös die sind, starten wir eben wirklich auch damit, dass die ihre Füße auf den Boden stellen müssen, vielleicht einmal kurz die Augen schließen, dass man einmal tief durchatmet, mache ich mit meinen Führungskräften total häufig, dass die mal ihre Hand auf den Brustkorb legen, um überhaupt mal zu merken, wie weit sie energetisch häufig von sich entfernt sind, wie wenig sie in sich zu Hause sind. Warum ist das wichtig? Weil der Fokus, den ich mit meiner Aufmerksamkeit halte, ganz viel darüber aussagt, wie viel Energie ich für die Aufgaben habe, die der Alltag von mir fordert. Und wenn ich in der Lage bin, bei mir zu sein, zu vergegenwärtigen, wer ich bin, in welchem Moment ich mich wie fühle, wie Johann gerade gesagt hat, dann habe ich eine Bündelung der Aufmerksamkeit, die natürlich energetisch auch auf andere eine ganz andere Wirkung hat. Das heißt, wir setzen diesen Rahmen und dann gibt es kleine Interventionen am Tag, in denen die Menschen lernen, das überhaupt mal zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man ganz bei sich ist. Und das ist total spannend, was da auch für Emotionen hochkommen, weil, und jetzt komme ich ein bisschen ins Referieren, noch einen kleinen Satz, weil ich mag ja dieses, auch wenn es etwas ausgelutscht ist, dieses Eisbergbild so gerne, ne? Weil ich glaube, Achtsamkeit geht ganz stark darum, dass das, was im Unbewussten liegt und uns aber trotzdem den ganzen Tag steuert, mal ein bisschen klarer, ein bisschen vergegenwärtigter wird, sodass ich überhaupt eine innere Möglichkeit habe zu entscheiden, was ich tue und nicht im Autopiloten gesteuert zu sein. Und das ist etwas, was wir in Interventionen am Tag mit unseren KlientInnen, zumindest den Erwachsenen, aber auch mit den Jugendlichen, die sich jetzt
da
fragen.
Da finde ich es ganz besonders wichtig.
Super,
oder?
Wichtig, super, super wichtig, um eben auch gerade im KI-Zeitalter mit den Menschen am Tag selbst, unabhängig jetzt von den Empfehlungen, die wir nachmittags oder abends aussprechen, am Tag selbst mal in diesen Modus zu kommen von krass, okay, es fühlt sich einfach anders an, wenn ich mindful bin, wenn ich mir vergegenwärtige, was mit mir in diesem Moment gerade los ist. Und die Kraft, die das freisetzt, die ist wirklich magisch.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen runtergerattert in so vielen.
Entschuldigung.
Deshalb musst du das bitte nochmal wiederholen. Die Vorteile, wenn wir jetzt wirklich ans Berufsleben mal denken. Mhm. Also nehmen wir mal an, jemand integriert jetzt total Achtsamkeitspraxis in sein Leben. Was, du hast ja gesagt, das ist total messbar, das kann man beweisen. Was verändert sich denn dann?
Also dadurch, dass sich eben die Hirnareale verändern oder mehr trainiert werden, man sagt ja immer so schön, neurons that wire together, fire together, oder eben auch umgekehrt.
Das nochmal bitte auf Deutsch.
Also du hast ja neuronale Netzwerke, ne?
Ja.
Und je nachdem, was du denkst, fühlst, entscheidest oder tust, sind ja bestimmte Areale im Gehirn sozusagen on, ja, die sind aktiv. Und wenn du jetzt trainierst, dich zu fokussieren, dann werden die Verbindungen zwischen diesen Neuronen stärker. Also es bahnen sich so, lernen ja auch Kinder. Also die, ne, das Gehirn ist noch nicht so vernetzt. In den ersten 3 Jahren vernetzt sich das überproportional stark. Deshalb ist es ja wichtig, dass mit Kindern gesprochen wird und die irgendwie angeregt werden. Und Neuroplastizität bedeutet ja, dass du dein Leben lang die Möglichkeit hast, die verschiedenen Verknüpfungen im Gehirn weiter zu trainieren. Und Achtsamkeit ist eben durch die Bündelung des Fokus auf eine bestimmte Art der Wahrnehmung und der kognitiven Verarbeitung dafür verantwortlich, dass vor allen Dingen im präfrontalen Kortex und im mittleren präfrontalen Kortex stärkere Leitungen, so kannst du es dir vielleicht vorstellen, entstehen. Ja? Also je öfter du etwas machst im Kopf, desto mehr werden Trampelpfade zu Autobahnen. Und Autobahnen sind die Default-Muster. Also da fällst du dann immer wieder hin zurück.
Und was
ja?
hat jetzt die Autobahn dann im Vorteil?
Genau, naja, dass wir zum Beispiel, wenn wir den Raum, wertfreien Raum erstmal schaffen, dass man dann Muster erkennt, die einen unbewusst im Alltag antreiben und die zu Automatismen geworden sind. Das passt ja super gut. Und das Das heißt, wir schaffen dann erstmal dieses wirklich, man kann überhaupt sehen, ach, guck mal, ich bin irgendwie getrieben von meinem Beeil-Dich-Antreiber oder ich habe das Gefühl, ich muss immer in Charge sein oder wenn ich nicht morgens der Erste im Büro bin, dann ist XYZ. So alle möglichen Sachen. Das kann ja total fein sein, aber wichtig ist einmal im Sinne der Achtsamkeit, Mindfulness, sich das zu vergegenwärtigen. Was treibt uns überhaupt bewusst an? Und das denken wir häufig, dass uns so viel bewusst ist, aber das ist natürlich nicht so.
Und was ich für den unternehmerischen, organisationalen oder generell beruflichen Kontext total spannend finde, ist nochmal eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen von Mindfulness oder Achtsamkeit. Und zwar haben wir jetzt viel über die individuelle Ebene gesprochen, ne? Also das, was mich situativ beschäftigt, mein Verhalten in einer bestimmten Situation. Das heißt, du hast ein Meeting und irgendwie Beate stellt eine kritische Frage. Du merkst innerlich, boah, ich bin super angespannt, nervt mich die Alte und dann feuerst du dagegen. Ja, das ist nicht besonders achtsam. Da sind einfach, wie Johann gerade gesagt hat, in dir eben bestimmte Trigger angeschaltet worden.
Und also das ist jetzt wieder die automatische...
Im Affekt, automatisch, ja. Impulshaft. Achtsam zu sein bedeutet dann vielleicht zu verstehen, was gerade passiert. Also du bist so trainiert, dass du eben fokussierter bist, dass du eine höhere Unterscheidungsfähigkeit hast. Du kannst Emotionen besser differenzieren. Das ist eben auf deine Frage zurückkommen, das, was in Untersuchungen bewiesen ist. Durch diese Stärkung der entsprechenden Gehirnareale hast du eine bessere Impulskontrolle.
Für Führungskräfte ja mega.
Super wichtig. Können. Definitiv ein Grund, warum ich mehr von dieser Achtsamkeitspraxis trainieren sollte. Ja. Also auf jeden Fall, so, das heißt, du reagierst nicht so impulsiv, ne? Das ist auf dieser ganz individuellen Ebene, dass das Moment-zu-Moment-Erleben für dich mit einer größeren Wahlfreiheit verbunden ist. Du bist dadurch natürlich auch unabhängiger, weil du nicht einfach auf jeden inneren Impuls irgendwie reagieren musst. So, ne? Das ist das eine. Aber ich finde, dass es besonders spannend ist, das im beruflichen oder organisationalen Kontext noch auf die mittelfristige Perspektive und die langfristige Perspektive auszurichten. Und mittelfristig ist, glaube ich, das, was du gerade meintest, Jörn, eben so dieses Thema von Muster im eigenen Verhalten zu erkennen. Also nicht nur, okay, wie war es im Meeting mit Beate oder wie habe ich wieder mich auf dem Flur aufgeregt über eine bestimmte Sache, sondern was passiert mir denn häufig, weil das in mir angelegt ist, weil das ein Stressmuster ist, weil das mein innerer Antreiber ist oder so, ne? Und dann eben zu gucken, okay, wie kann ich diese wiederkehrenden Muster auch vergegenwärtigen, also mich selbst kennenlernen, sodass ich überhaupt erstmal verstehe, was bei mir da los ist. Und da hilft natürlich unser Coaching, unsere Beratung oder auch der Inner Voice Online-Kurs, der jetzt im September wieder losgeht. Der ist wirklich ein super, super strategisches Achtsamkeitstraining. Da hilft es natürlich, um überhaupt mal klarzukriegen, ja, was sind denn die Situationen, in denen ich meine Fähigkeit, achtsam zu sein, verliere, ne? Und das abhängig von den Persönlichkeitsmustern.
Richtig cool. Was würdest du sagen, was hat das in einem Team, was gemeinsam arbeitet, was sind da so Vorteile, wenn jeder ein bisschen achtsamer wird?
Ich glaube, im Idealfall, natürlich kann jeder nochmal genau auch in die alten Pfade wieder gehen, nicht? Das ist wichtig, dass wir da auch eine gewisse Empathie und Möglichkeit der Flexibilität haben, dass uns das allen mal wieder passieren kann, nicht? Nur weil wir in Achtsamkeitsübungen gehen, heißt das nicht, dass wir logischerweise auch immer mal wieder vielleicht das alte Muster in uns hochkommt, weil das ja tief sitzt und auch lange gewachsen ist. Aber im Positiven würde ich sagen, dass das für jede Organisationsstruktur, für jedes Team, was gemeinsam wächst, ist das super gut, immer wieder so ruhigere Resonanzräume aufzubauen und geschützte Räume, damit man diesen beschleunigten Alltag eben auch immer mal wieder so ein, wie Rang jetzt sagt, ein Gegengewicht zu geben. Ich würde sagen, wahrscheinlich dadurch eine Balance zu geben. Und natürlich auch, wenn man vielleicht sagt, hey, da hat mich was genervt, dann kann man es natürlich auch ruhiger und vielleicht im richtigen, in Anführungsstrichen, Moment besser ansprechen, als entweder gleich zu schießen oder genauso ungut ist natürlich, das die ganze Zeit mit sich rumzutragen, möglicherweise 2-3 Wochen damit irgendwie nicht loslassen zu können, wie, weiß ich nicht, Klaus sich schlecht verhalten hat, weil er am Tisch gegessen hat und gekrümelt hat. Also es können ja wirklich so ganz Kleinigkeiten sein. Und das wäre wichtig, dass das für Teams natürlich auch, also immer dieses, ich spüre mich und dann könnte man sagen, ich atme kurz und dann entscheide ich eben. Also und das gibt mir Wahlfreiheit.
Und ich glaube, dass um die dritte Perspektive, diese langfristige Perspektive nochmal einzubringen, das würde ich auch sagen, ist eine Ebene, die Unternehmen als sozusagen Systeme betrifft, sich darüber Gedanken zu machen, okay, welche Haltung verfolgen wir denn oder welchen Sinn geben wir unserem Tun, welche Bedeutsamkeit hat das, was wir machen, wie ist unsere Identität als Unternehmen auch ausgebildet. Und dann geht es natürlich darum, dass man auch innerhalb der Organisationsstruktur, also auf der einen Seite natürlich psychologische Sicherheit hat, weil das ein wichtiger Faktor ist, um überhaupt in die Achtsamkeitspraxis gehen zu können. Ne? Weil wenn du jetzt super gestresst bist und Angst hast und alles innen immer so ein ist, so Hilfe, ich darf keine Fehler machen und oh Gott und so, dann ist natürlich in diesem alarmierten Zustand, was übrigens eine ganz andere Gehirnregion ist, nämlich eher die Hirnstamm, also alles, was so mit Fight, Flight und so zu tun hat, dann ist es total schwer, überhaupt den mentalen Zustand der Selbstregulierung, der Achtsamkeit herzustellen. Von daher glaube ich, ist es interessant, sich zu fragen, okay, welche Haltung ist denn in der Organisation gefragt und wie kann man das vielleicht auch in Mikrointerventionen, zum Beispiel im Teammeeting oder so, ja, stärken oder immer wieder reinforcen. Ne? Also wir machen ja alle 6 Wochen hier die Türen dicht und machen einen internen Inspiration Day, um zu lernen voneinander und aber auch jetzt nicht nur fachlich, sondern eben auch persönlich wieder ein Check-in zu machen und auch zu benennen, was uns irgendwie nervt und zu benennen, was auch gut läuft und so. Und da haben wir das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich wirklich so Musik am Anfang angemacht habe und jeder sich mal einmal so kalibriert hat und die Handys wurden irgendwie bewusst weggetan und so. Und das wird uns zumindest im Nachhinein gespiegelt, ist etwas, was so einen Rahmen eröffnet, in dem man auch mal durchatmen kann und in dem dann natürlich auch Innovation viel besser möglich ist, weil man sich vielleicht erstens mit seinem Kreativzentrum im Kopf mehr verbinden kann und zweitens auch das Gefühl hat, okay, ich kann diese Dinge hier auch äußern, ne? Und deshalb glaube ich, ist es wichtig zu gucken, dass für Führungskräfte gerade Achtsamkeit insofern wichtig ist, als sich das natürlich auch nach unten durchkaskadiert. Erstens eben in einer Haltung, also dass man das auch gut findet, wenn jemand auf die Mindfulness-Praxis achtet und zweitens auch als Vorbild einfach.
Also ich kann nur aus mitarbeitenden Perspektive sagen, diese Inspiration Days, wie wir sie nennen, die haben wirklich große Wirkung. Das ist echt, sind echt richtig tolle Tage. Also wer da was integrieren kann bei sich im Team oder auch im Kleinen, das ist richtig zu empfehlen.
Wobei ich mir bei der Vorbereitung auch gedacht habe, dass wir da definitiv noch ein bisschen mehr investieren können, weil das ja doch wirklich so, so wichtig ist, auch diesen Rahmen zu schaffen, in dem der Hustle des Alltags einfach auch mal so runtergeschraubt wird, dass überhaupt diese innere Weite, diese Praxis des Fühlens auch mal Einzug erhalten kann, ne?
Da ist mir im Vorwege noch aufgefallen, dadurch, dass wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass das Wort vielleicht eben jetzt so in aller Munde und gleichzeitig, wie ihr sagtet, ein bisschen ausgelutscht ist, gibt es ja auch manche Personen und Charaktertypen, die dann vielleicht erstmal dagegen so sagen, nee, da mache ich es erst recht nicht. Aber man kann den Sachen auch ein anderes Wording geben und es ist schon gelebte Praxis seit vielen Jahren. Wie Rangel gerade sagte, ich hatte das schon in der ersten Coaching-Ausbildung hatte, der tolle Trainer hatte eine Klangschale am Sonntagmorgen dabei um 8 Uhr, waren natürlich alle kurz irritiert, aber war total normal, auch schon vor 20 Jahren. Vor 30, 40 Jahren gab es schon andere und da gab es eben dann andere Begriffe und vielleicht hat man einfach gesagt, so wir kommen jetzt mal zur Ruhe oder
aber das finde ich irgendwie so einen wichtigen Aspekt.
Nicht weigern, sondern es darf wirklich dieser John Kabat-Zinn, das finde ich so mega, der sagt, das soll keine Anstrengung machen. Ja.
Aber das finde ich auch spannend, mal zu beobachten, weil ich hatte ja gerade gesagt, dass ich früher echt auf so ein bisschen hohen Ross saß und dann eben auch die Frage, okay, was ist eigentlich dein innerer Widerstand dagegen? Ne? Weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl und ich meine, ich spreche jetzt hier von vor 15 Jahren, also man möge es mir verzeihen, ja. Aber so, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, das ist für die Leute, die irgendwie nicht so richtig Bock haben, wirklich leistungsorientiert zu sein und die so muschi-scruschi immer so ein bisschen in sich reingehen wollen, so ungefähr. Und die Sprache war auch eine, die für mich einfach super anstrengend war. Heute bin ich die größte Verfechterin davon, integriere das in meine Coachings, habe damit super Erfolge, das auch so klar und deutlich zu benennen und ja auch zum Beispiel in Workshops mit Teams oder jetzt auch wirklich bei dem Online-Kurs, das finde ich so spannend, weil das habe ich mich jetzt, muss ich sagen, erst in den letzten Jahren getraut, dann auch online zu sagen, so jetzt kommen wir mal alle hier gemeinsam zur Ruhe und dann haben wir uns so ein paar Übungen dafür ausgedacht und den Mut zu entwickeln, habe ich gemerkt, ist echt für mich wichtig, weil es schon innerlich so ein Vorurteil und so eine, ne, so ein bisschen, oh, es so fühlt sich so komisch an und dann beobachten dann andere Leute dabei und es hat ja irgendwie auch was Intimes, so sich selbst so nah zu sein und sich so zu beobachten und so. Also
das ist eigentlich schon ein Beispiel für gelebte Achtsamkeit, weil man dann gucken würde, man geht eben nicht mit sich ins Gericht und sagt, was war ich früher für eine harte Frau oder was auch immer mit mir selbst oder mit wem auch immer, sondern man sagt eben, hey, so und so war das und es tut mir an sich gut, nicht? Und es im Grunde lebt es schon immer, würde ich sagen, auch von der Entfernung mit Ranghild. Und zum Beispiel, ich habe mich immer geweigert gegen diese Meditationskissen, weil ich kann einfach nicht gut im Schneidersitz sitzen. Das macht mich so unentspannt, dass ich früher durchgedreht bin, weißt? Und das ist einfach eine rein physische. Denk aber so, ah, da ich es nicht gut kann, will ich es dann auch nicht machen. Aber das ist nicht die einzige Form von Meditation.
Das heißt, für jeden gibt's eine andere Herangehensweise, exakt, so wie
genau
immer.
Und passende. Vielleicht können wir ja nochmal ein paar Tipps mitgeben, genau, weil ich finde schon die Unterscheidung wichtig zwischen Interventionen auf der individuellen Ebene. Du hattest ganz am Anfang unserer Folge den Atem angesprochen, finde ich total cool. Einfach wirklich mal bewusst zu atmen, auch zu spüren, wo geht die Luft im Körper hin, wie fühle ich mich, wenn ich Sauerstoff in mein System schicke, kann ich eigentlich länger ausatmen als einatmen, was macht das energetisch mit mir, vielleicht gibt es auch innere Bilder, sich vorzustellen, ne, wie eine Vase, die man so vollkommen entleert, wenn man ausatmet, um dann eben frisches Wasser wieder einzuatmen quasi, ne? Also,
und den Atem haben wir immer dabei, ne? Und da muss man auch nicht unbequem sitzen oder das sieht auch keiner von außen, dass wir gerade besonders bewusst atmen.
Voll. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, ein bisschen Distanz zu schaffen. Also mal zu gucken, ob es im Alltag zu bestimmten Zeiten kleine Inseln gibt. Und das kann sogar mitten im Trubel sein. Zum Beispiel mit bestimmten Ankern. Also dass du sagst, immer wenn ich eine Tasse Tee trinke, richte ich den Blick einmal nach innen. Bündle ich meine Aufmerksamkeit auf mich, nehme alles, was ich diffus energetisch im Raum verteilt habe, wieder zurück zu mir. Ne? Und wenn du das jedes Mal machst, das ist echt krass, was das für eine Kraft bringt.
Und da ist so spannend, dass es eben viele auch bereits im Alltag unbewusst machen. Wie viele Klientinnen habe ich, die sagen, ah, meine Tasse Tee oder meine Tasse Kaffee am Morgen, ob nun um 6 oder um 7, ist mir heilig. Und dann merkst du ja schon, ah, okay, da bin ich mal für mich, da atme ich tief ein, da bereite ich mich auf den Alltag vor. Da darf niemand stören. Andere machen das mit Kokosnussöl, gurgeln am Morgen. Also es gibt die tollsten Sachen.
Und ich glaube, im Arbeitskontext ist es alleine schon eine gute Maßnahme, Single-Tasking zu betreiben, also eins nach dem anderen, damit man sich bewusst auf das konzentrieren kann, was man da tut. Ich habe neulich so einen Microsoft-Bericht gelesen, total krass, wir werden durchschnittlich irgendwie alle 2 Minuten unterbrochen. Das ist bestimmt nicht gut für die Achtsamkeit. Also
ich glaube,
ja total,
das ist noch untertrieben.
Total fragmentierte Aufmerksamkeit. Und gegen diese fragmentierte Aufmerksamkeit im Alltag bewusst anzuwirken, ist, glaube ich, wichtig. Mini-Pausen sind total wichtig. Also dieses 25-5, ne? 25 Minuten konzentrieren, 5 Minuten irgendwie 3-4 Squats machen oder so. Und ich glaube aber, und das finde ich auch noch wichtig, einmal zu gucken, okay, was können auch Organisationen machen, um diese mittelfristige Achtsamkeit zu pushen? Also wirklich da, wo es um Strukturen geht, wo es um den Umgang mit Mustern geht, zum Beispiel auch einen Raum dafür zu machen, dass man seine eigene Arbeitsweise selbst bestimmen kann, dass man irgendwie versteht, okay, welche Stressmuster habe ich, dass das vielleicht auch in Team-Meetings oder in Feedback-Gesprächen ein echtes Thema ist, ne? Zu sagen, okay, wie funktionierst du am besten, weil welche wiederkehrenden Muster zeigt dein Verhalten? Wenn du zum Beispiel jemand bist, der immer prokrastiniert, weil du so abgelenkt bist und alles auf die letzte Sekunde verschiebst, dann eben zu fragen, welche Methoden der Selbstorganisation führen eigentlich dazu, dass du achtsamer sein kannst, mit deinen eigenen Persönlichkeitsmustern so, ne? Das finde ich ist zum Beispiel dann auch Aufgabe der Führungskraft oder im Team, dass Leute eben dabei begleitet werden, zum Beispiel Prioritäten bewusst zu setzen. Weil ich meine, Achtsamkeit ist ja hauptsächlich eine Bewusstwerdung, eine Gewahrwerdung. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Arbeitsalltag anschaue und mal gucke, was davon mache ich eigentlich bewusst und was mache ich unbewusst, dass man mittelfristig auf diese wiederkehrenden Muster auf jeden Fall einwirken kann. Und auf unternehmerischer Ebene im Sinne der langfristigen Identität eines Unternehmens da auch achtsamer zu sein, ist es, glaube ich, wichtig. Und du merkst, ich werde schneller, weil ich es noch unterbringen will.
Es darf keine reine Selbstoptimierung werden.
Nein, weil ich finde schon, dass ein Unternehmen, was eine bewusste Werte- und Sinnklärung hat, also wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade unseren neuen Code of Conduct oder wir haben den neu geschrieben, um ihn eben anzupassen an die heutige Zeit. Und das macht echt schon einen Unterschied, sich so innerlich auf ein gemeinsames Ziel, auf eine gemeinsame Intention auszurichten, weil ja auch das eine Bewusstwerdung ist, ne? Und wenn man es jetzt nicht mit einer Sinnorientierung machen will, reicht es alleine schon, sich auf eine gemeinsame Vision zu einigen. Auch das ist eine Achtsamkeitspraxis zum Beispiel.
Und da könnte dann eben auch sogar so schön dann so eine Übung im Unternehmen. Es könnte auch dazu führen, dass beispielsweise auch jemand in einem Unternehmen dann sagt, hey, das ist eine tolle Sache und die passt nicht mehr zu mir, zu meiner Lebensphase. Wäre auch vollkommen in Ordnung und dann geht es eben weiter.
Ich habe das Gefühl, wir brauchen eine zweite Achtsamkeitsfolge, wenn ich euch hier so...
Nee, aber ich wollte sagen, um den Kreis jetzt noch einmal zu schließen zur Beratung, also zu dem, was wir machen oder eben auch vor allen Dingen zu diesem Online-Kurs Inner Voice, Inner Choice. Es geht ja in der langfristigen Achtsamkeit im Leben darum, dass du nicht so große Distanz von dir zu deinem gelebten Leben hast, ne? Weil je weiter du von dir entfernt bist, desto weniger möglich ist es dir auch, deine Aufmerksamkeit in und für dich zu bündeln. Und deshalb glaube ich schon, ist eine bewusste Karriereentwicklung, eine bewusste Lebensführung gemäß deiner eigenen Persönlichkeit eine der wichtigsten Achtsamkeitsvoraussetzungen, die du herstellen kannst. Und dafür eben ist es ja bei uns so, dass egal, ob du im Einzelcoaching bist, ein Teamcoaching hast oder eben einen Online-Kurs machst, du startest mit einer fundierten, tiefgehenden Persönlichkeitsanalyse. Und die alleine ist schon so geil, weil die gibt dir ein Bewusstsein, was dir überhaupt erst ermöglicht, ganz gesteuert und wirklich absichtlich auf dich zu schauen.
Wir würden sogar sagen, oder es ist eigentlich faktisch so, dass in noch unsicheren und turbulenteren Zeiten, dass das immer wichtiger wird. Paradoxerweise man dann eben auch die Angst auch achtsam betreuen muss und sagen muss, ich muss eigentlich mehr wissen, wie ich wirklich bin.
Johann, das war heute mal dein Schlusswort. Eigentlich wollten wir nur noch einen Tipp loswerden, aber... Jetzt haben wir noch sehr viel spannenden Inhalt gesammelt. Wenn ihr euch eine zweite Achtsamkeitsfolge wünscht, dann kommentiert gerne, schreibt uns und dann machen wir das. Wir haben auch zwei Selbstwertfolgen übrigens. Also manche Themen sind dann, während wir dabei sind, dann doch so umfassend, dass sich das manchmal anbietet.
Ich hätte auch schon
noch
eine Idee, dann noch mehr auf die Teamebene zu gucken und nochmal zu schauen, was für Interventionsmöglichkeiten gibt es unternehmerisch, um eben dem Einzelnen, dem Team und der Gesamtorganisation mit Hinblick auf die Marktpositionierung mehr Achtsamkeit zu schenken.
Wie findet ihr diese Idee? Bitte geht mit uns in den Austausch, ganz achtsam. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch andere Themenvorschläge schickt und uns eine schöne 5-Sterne-Bewertung dalasst. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.